Zukunft Jugendsport, ein Podcast der Deutschen Sportjugend.
Junge Menschen sind unsere Zukunft und über 9 Millionen von ihnen sind in Deutschland Mitglied im Sportverein.
Egal ob jung oder alt, ob Sportskanone oder Bewegungsmuffel, unser Podcast richtet sich an euch alle.
Denn der Kinder- und Jugendsport ist viel mehr als einfach nur Sport. Er ist Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Engagement, Vielfalt und vieles mehr.
Wir sind eure Hosts, Caro Giffon und Matthias Staats, und sprechen mit spannenden Gästen über die Themen, die junge Menschen im Sport bewegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Jugendsport und herzlich willkommen zurück. Wir waren ein wenig abwesend, aber dafür sind wir jetzt wieder da. Hallo Matthias.
Hallo Caro. Ja, es ist irgendwie ziemlich viel Zeit vergangen seit der letzten großen Podcast-Folge. Umso mehr freue ich mich, heute wieder mit dir zu sprechen.
Nicht so, dass unser Podcast ganz still lag. Wir haben ja jetzt ein neues Format, die Kurzpodcast, die jeden Monat rauskam. Das heißt, Einblicke, kleine Einblicke in die Themen des Kinder- und Jugendsports gab es ja trotzdem.
Ja, da hast du recht. Ich finde das neue Format auch wirklich bereichernd. Aber es ist auch schön, heute mal wieder die Gelegenheit zu haben, bei einem Thema mehr in die Tiefe zu gehen, was dann ja in den Kurzpodcasts natürlich in 5 Minuten oder 10 Minuten immer nicht so funktioniert.
Das stimmt. Aber auch an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an alle Hörerinnen unseres Podcasts, egal ob ihr die langen oder kurzen Folgen hört. Wir freuen uns über euer Feedback und sind auch immer gespannt über eure Impulse und Themenideen.
Ja, kommentiert dafür gerne auch auf Social Media. Schreibt uns eine Nachricht, wendet euch per Mail an info@dsj.de. Und über persönliches Feedback freuen wir uns natürlich auch sehr.
Ganz genau. Und auch über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen natürlich freuen wir uns. Insbesondere, weil dadurch natürlich noch mehr Hörerinnen von unserem Podcast mitbekommen.
Jetzt aber mal rein ins Thema. Wir beschäftigen uns heute mit dem Themenkomplex Sport und Gesellschaft.
Sport findet selbstverständlich nicht im luftleeren Raum statt, das sehen wir auch aktuell, und der Sport ist eben eingebettet in der Gesellschaft und beeinflusst diese auch und wird auch von der Gesellschaft beeinflusst, und deswegen ja, ist es eine wechselseitige Beziehung, die wir uns heute mal anschauen.
Und wir haben zu dem Thema heute Andreas Lute zu Gast. Er ist ehemaliger Profifußballer und engagiert sich ganz vielfältig für unsere Gesellschaft, für die Demokratie und das Ganze eben häufig im Kontext Sport.
Und außerdem haben wir uns auch noch Verstärkung geholt von 2 Expertinnen aus der DSJ-Geschäftsstelle. Dazu später dann mehr.
Und bevor wir Andreas und unsere 2 Kolleginnen gleich noch genauer vorstellen, starten wir aber erstmal wie gewohnt mit der Stoppuhr.
Die fleißigen Hörerinnen des Podcasts kennen ja schon die Stoppuhr, das Prinzip. Wir geben gleich nacheinander eine 90-sekündige Einführung in das Thema und losen davor erstmal, wer anfängt.
Gut, dann losen wir hier mal. Und Caro, du beginnst.
Das mache ich sehr gerne. Es gibt fast 28 Millionen Mitgliedschaften in über 86.000 Sportvereinen in Deutschland. Circa 10 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Menschen im Alter bis 26 Jahren sind Mitglied im Sportverein. Damit ist der organisierte Sport der größte zivilgesellschaftliche Akteur im Land. Sport ist ein wichtiger Teil gesellschaftspolitischer Entwicklung, weshalb ihm auch eine große gesellschaftliche Verantwortung zukommt. Dem Sport werden häufig zahlreiche positive Potenziale zugeschrieben, wie die Fähigkeit, Gegensätze zu überwinden und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen, bis hin zur Völkerverständigung bei internationalen Sportveranstaltungen. Oft wird über die Werte des Sports wie Vielfalt, Fairness, Chancengleichheit und Partizipation gesprochen. Gleichzeitig gibt es aber häufig auch Stimmen, die einen unpolitischen oder zumindest politisch neutralen Sport fordern. Wie kann Sport, der ein so großer und wichtiger Teil der Gesellschaft ist, aber unpolitisch sein, wenn er einerseits positive soziale Potenziale entfalten und Werte vermitteln soll und andererseits im Sport, zum Beispiel in den Vereinen vor Ort, dieselben gesellschaftspolitischen Phänomene auftreten wie in den meisten anderen Teilen der Gesellschaft? Sport, unsere Gesellschaft und Politik hängen also doch eng miteinander zusammen.
Danke, Caro, für diese kurze Einführung. Dann mache ich direkt weiter mit meiner Stoppuhr. Der organisierte Sport ist ein wichtiger Baustein unserer demokratischen Gesellschaft. Viele ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierte setzen sich tagtäglich für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben ein. Und das nicht immer ohne Widerstände. Sie leben die Werte des Sports vor und tragen sie weiter. Aber viele Probleme unserer Gesellschaft gibt es auch im Sport. Beispielsweise existieren rassistische Ressentiments, Vorurteile und Ausgrenzung im Sport. Rechtsextremismus bedroht außerdem als größte Gefahr für unsere Demokratie auch den organisierten Sport. Der Sport als größter Träger der Zivilgesellschaft und Wertevermittler sollte hier klare Kante und Haltung gegen Hass, Hetze und Gewalt zeigen. Sport war und ist immer wieder an wichtigen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Ereignissen unmittelbar beteiligt. Dies trifft ebenso auf seine Rolle in der NS-Zeit oder im Kalten Krieg zu, wie auch auf Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit, wie die Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen oder solidarische Kampagnen und starke Zeichen für Diversität und gegen Rassismus. Dabei besitzt Sport die positiven Potenziale, seiner Verantwortung gerecht zu werden, gesellschaftliche Spannungen zu überwinden, zum Zusammenhalt beizutragen und Werte wie Vielfalt, Fairness und Respekt zu vermitteln.
Super, jetzt haben wir einen ersten kleinen Überblick über das Thema gegeben. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein mit dem Interview mit Andreas Lute.
Caro, du hast für diese Folge eben mit Andreas gesprochen. Kannst du uns noch einmal kurz vorstellen, wer er ist und was er macht?
Andreas Lute ist ehemaliger Profifußballer, genauer gesagt Torwart.
Wobei das ehemalig noch gar nicht so lang her ist, oder?
Ganz genau. Andreas hat erst zum Ende der abgelaufenen Saison seine Karriere beendet. Er stand davor viele Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga, beim VfL Bochum, beim 1. FC Kaiserslautern, Union Berlin und dem FC Augsburg zwischen den Pfosten.
Aber was hat Andreas Lute jetzt genau mit dem Thema unseres Podcasts zu tun?
Eine berechtigte Frage, Matthias. Andreas engagiert sich schon seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Initiativen im Bereich Sport und Gesellschaft und hat in seiner Karriere auch immer Haltung gezeigt.
Das klingt sehr spannend. Bevor wir schon zu viel vorwegnehmen, lass uns doch direkt in euer Interview springen.
Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Du hast ja erst vor wenigen Wochen deine aktive Profikarriere und dann auch noch mit einem Klassenerhalt in der Relegation beendet. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu einer erfolgreichen Karriere. Wie fühlt es sich denn jetzt an, zumindest fußballerisch im Ruhestand zu sein?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung und auch die Glückwünsche zu meinem letzten Spiel. Ich habe 17 Jahre Profifußball hinter mir mit vielen Höhen, aber eben auch Tiefen. Und die letzten 2 Jahre auch extrem weit entfernt von meiner Familie, mussten viel pendeln. Von daher haben wir die letzten Wochen oder die ersten Wochen meines Ruhestands erstmal genutzt, um als Familie wieder Zeit zu verbringen. Wir sind gereist und ich habe endlich meine kleine Tochter häufiger gesehen als in den letzten Jahren.
Ja, das klingt auch nach den ersten schönen Wochen im Ruhestand sozusagen. Unser heutiges Thema ist ja Sport und Gesellschaft und du hast dich ja bereits während deiner Karriere sehr aktiv und intensiv für die Gesellschaft, die Demokratie und insbesondere auch junge Menschen engagiert. Kannst du unsere Hörerinnen einmal abholen, wo und wie du dich überall engagierst?
Ja, wo fange ich da an? Vielleicht bei meiner eigenen Initiative In Safe Hands e.V., die ich mit einem ehemaligen Fußballkollegen 2015 gegründet habe. Da kümmern wir uns vor allen Dingen um das Thema sozial-emotionales Lernen im Sportunterricht, arbeiten also mit Kindern direkt in Schulen. Darüber hinaus engagiere ich mich auch direkt im Fußball bei der Initiative Fußball kann mehr, wo wir uns einsetzen oder verschiedene Persönlichkeiten setzen sich dafür ein, dass der Sport inklusiver wird, gleichberechtigter wird und so weiter. Der Sport bietet viele Themen, bei denen man sich gut engagieren kann. Und mir hat das immer sehr viel Freude gemacht, um den Sport herum, um meine Karriere herum, sich gesellschaftlich zu engagieren. Das macht mir große Freude und ist auch ein Thema, was ich jetzt quasi nach der Karriere noch weiterführen werde.
Ja, das ist ja schon sehr umfassend, wie du dich engagierst oder auch während deiner aktiven Karriere engagiert hast. Das ist ja nicht üblich sozusagen und auch nicht selbstverständlich. Wieso ist es dir so wichtig, dich aus deiner Position heraus, eben als Profifußballer bzw. Ex-Profifußballer, für unsere Gesellschaft einzusetzen?
Ja, also ich habe mich als Profi im Fußball als relativ privilegiert immer empfunden, muss ich sagen, weil der Fußball ja doch eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Ich habe in meiner gesamten Karriere immer sehr profitiert von der Aufmerksamkeit, die sich auf den Fußball richtet. Und schon in der Ausbildungszeit habe ich mir immer vorgenommen, wenn du es im Fußball mal zu etwas bringst, wenn du vielleicht auch ja in gewisser Weise in der Öffentlichkeit stehst, dann nutzt das doch, um ja gesellschaftlich relevante Themen eben nach vorne zu bringen. Und das war letztendlich auch der Anstoß 2015 für Insel Fans, die Gründung des Vereins. Und ja, damit hat eigentlich alles begonnen.
Ja, du hast es gerade schon kurz angerissen. Magst du vielleicht die Arbeit von InSafe Hands nochmal genauer erklären, auch wie ihr, ja, wie es gestartet hat und ja, wie die Arbeit so aussieht?
Gerne. Ja, InSafe Hands hat einen ganz tollen Weg genommen eigentlich. Gegründet 2015 nach der ersten großen Flüchtlingswelle, wo viele junge Menschen hier nach Deutschland gekommen sind. Und das war eigentlich unsere Antwort darauf, dass viele Kinder in unser Land gekommen sind, in den Schulunterricht integriert werden mussten, neues kulturelles Umfeld, neue Sprache und so weiter. Und da haben wir direkt versucht, den Sport zu nutzen, um Verständnis auf beiden Seiten zu kreieren. Und letztendlich über den Fußball, ein gemeinsames Fußballspielen, dann Kinder zusammenzubringen, die Sprachbarriere etwas zu überwinden, denn der Fußball spricht eben, wie wir wissen, vielleicht seine eigene Sprache. Die Regeln sind relativ verständlich und einfach. Also eine Sprachbarriere spielt da eine untergeordnete Rolle. Und damit begann eigentlich alles. Darüber hinaus ist die Organisation dann so weit gewachsen, dass wir immer mehr Projekte initiieren konnten. Wir sind mittlerweile in Grundschulen direkt aktiv, weil unsere Zielgruppe ganz klar Kinder sind, weil wir glauben, dass man gesellschaftliche Themen am besten mit sehr jungen Menschen erarbeitet. Und in Grundschulen haben wir letztendlich den Schulsport neu erfunden und haben sozial-emotionales Lernen in den Schulsport gebracht, können mit Kindern daran arbeiten, wie man Konflikte löst, seine eigenen Emotionen erkennt, die des anderen erkennt. Und damit arbeiten wir seit vielen Jahren in Grundschulen, vornehmlich in Nordrhein-Westfalen.
Ja, das klingt total gut. Und wir merken ja auch bei der Deutschen Sportjugend, da ist ja auch die Verbindung, auch wir sind ja im Kinder- und Jugendsport aktiv und auch in den gesellschaftlichen Themen. Und da merken wir ja auch einfach, dass da der Bedarf da ist und dass wir möglichst früh anfangen müssen, da die gesellschaftlichen Themen auch zu platzieren. Du hast auch noch die Initiative Fußball kann mehr eben gerade erwähnt. Magst du da vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, was sie genau macht?
Ja, Fußball kann mehr ist eigentlich entstanden aus einem Thema, was wir nach Corona hatten. Also da die DFL, die Initiative, oder letztendlich ging es darum, die Zukunft des deutschen Profifußballs. Und da haben sich verschiedene Expertinnen und Experten zusammengesetzt, um an einem Tisch darüber zu diskutieren, wie der Profifußball oder allgemein der Fußball in Deutschland 2030 aussehen soll. Und die Gespräche waren gut, sind aber letztendlich nicht so intensiv weitergeführt worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir im Anschluss quasi verschiedene Persönlichkeiten aus Deutschland, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus der Politik, haben sich zusammengetan und arbeiten seitdem daran, dass der Sport inklusiver wird, dass er integrativer wird, dass Gleichberechtigung letztendlich angestrebt wird. Wir fördern den Frauenfußball ganz explizit. Für mich als Vater einer kleinen Tochter, die auch durchaus Fußball begeistert ist, natürlich auch ein persönliches Thema. Ja, ich glaube, dass der Fußball für alle da ist und eben nicht nur für Männer. Und das ist etwas, was mir große Freude macht. Da machen wir auch tolle Fortschritte. Und wie gesagt, auch ein Thema, was ich jetzt nach meiner Karriere gerne intensivieren möchte.
Ja, das sind auf jeden Fall zwei tolle Projekte sozusagen, die du ja jetzt hast und wo für die du jetzt auch mehr Zeit hast. Wir haben das auch, oder du hast es auch schon nebenbei sozusagen erwähnt, es wird ja auch häufig von Werten des Sports gesprochen und die beiden, also der Verein und die Initiative, setzen sich ja auch für die Werte des Sports ein. Welche Werte kann denn deiner Meinung nach der Sport insbesondere vermitteln?
Ja, ganz, ganz viele. Letztendlich, meine Historie ist ja Teamsport geprägt. Ja, also ich habe mein ganzes Leben lang Teamsport gemacht. Also Kooperation, gemeinsam auch schwere Zeiten zu durchleben und zu wissen, dass neben dir jemand ist, der dich unterstützt, dass du niemals alleine bist, fand ich immer ganz wichtig, Verständnis für diverse Themen zu haben, dass der Gegenüber oder andere eben nicht gleichzeitig so denken wie du, so sind wie du, und diese Unterschiedlichkeiten erstmal zu akzeptieren, aber auch zu nutzen. Denn wenn wir alle gleich wären, dann wäre die Welt unheimlich grau. Und ich finde, dieses Verständnis kann der Sport, gerade der Teamsport, total vermitteln. Aber auch Einzelsport ist prima, um Werte zu vermitteln. Ja? Also an sich zu arbeiten, Erfolg anzustreben, Niederlagen zu verkraften. Ich meine, das sind alles Themen, die uns im Leben und im gesellschaftlichen Leben auch begegnen. Und die kann der Sport prima transportieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich möchte meine Zeit als junger Sportler nicht missen, weil der junge Sport, ganz gleich, ob es jetzt Profifußball war oder nicht, hat mir so viel fürs Leben gelehrt, dass ich prima ins berufliche Leben starten kann, ins gesellschaftliche Leben, ins Erwachsenendasein starten kann. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum ich den Sport weiterhin fördern möchte. Ja, ich glaube, dass in jedem Kind ein gewisses Talent für eine Sportart schlummert. Unsere Aufgabe ist es letztendlich, herauszufinden, für welches Kind welcher Sport etwas ist und das zu fördern. Da habe ich große Freude dran und glaube, dass da auch gesellschaftlich ganz, ganz viel Kraft drin steckt.
Ja, du hast es ja auch erwähnt, dass viele Werte des Sports eben auch in der Gesellschaft oder die Gesellschaft auszeichnen und auch in der Demokratie wichtig sind. Und deswegen schlagen wir jetzt sozusagen die Brücke. Unser Thema ist ja Sport und Gesellschaft. Welche Rolle kann denn der Sport in unserer demokratischen Gesellschaft spielen? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht magst du da nochmal sozusagen diese Rolle in der Gesellschaft.
Ja, aus deiner Sicht ein Schlagwort, was sicherlich gleich ins Auge springt, ist Toleranz. Ja, also nicht davon auszugehen, dass der Gegenüber erstens genauso denkt, genau gleich aussieht und genau das Gleiche kann wie ich. Bezogen auf den Teamsport besteht ein Team nun mal aus verschiedenen Menschen, die verschiedene Stärken und Schwächen haben, verschiedene Hintergründe haben, kulturell, gesellschaftlich, und das zu akzeptieren und positiv zu nutzen, finde ich, ist im Sport eine große Sache und lässt sich prima übertragen auf unsere Gesellschaft. Ja, auch in unserer Gesellschaft ist es so, dass nicht alle gleich sind, und gewisse Toleranz zu haben und vor allen Dingen zu kommunizieren miteinander. Ja, ich bin ein großer Freund von Diskurs und von Diskussionen. Letztendlich bildet das ja auch die Freiheit zu diskutieren, Meinungen zu haben und miteinander zu kommunizieren. Das ist ja die Basis eigentlich unserer Demokratie, die Freiheit. Und das, finde ich, lässt sich prima über den Sport auch transportieren.
Ja, du hast gerade angesprochen, Toleranz. Das Gegenteil ist ja eben Diskriminierung in jeglichen Formen, und brandaktuell auch durch die Fußball-EM ist ja gerade auch das Thema Rassismus wieder in unserer Gesellschaft, aber auch im Sport. Was muss sich denn aus deiner Sicht ändern, damit Rassismus insbesondere im Fußball möglichst keinen Platz mehr hat?
Ja, ich glaube, dass wir viel besser aufeinander schauen müssen, ja, und uns als Weltbevölkerung begreifen müssen, und in dem Moment, wo man anders Denkende, anders Aussehende erstmal ausgrenzt oder diffamiert, ist das etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserer demokratischen Gesellschaft einfach keinen Platz haben darf. Ja, und es freut mich eigentlich, dass der Sport sich dementsprechend positioniert, egal ob Rassismus nur aus einer politischen Ecke kommt oder aus welcher Ecke auch immer. Das hat einfach in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft keinen Platz. Und in dem Moment, wo wir, jeder Mensch für sich, das auch einfordert von anderen Menschen, glaube ich, ist jedem geholfen. Ja, also wir können, glaube ich, in Zukunft nicht weiter einfach nur wegschauen, sondern wir müssen dazwischen grätschen, um im Fußballkontext zu bleiben. Wenn sich solche Dinge verschieben und wenn es zu rassistischen Vorfällen kommt. Und da ist, glaube ich, eine Nulltoleranz eher bedingt irgendwo, weil das eigentlich im Anfang schon dafür sorgt, dass es schlimmer wird. Und ich glaube, da sind wir alle gut dran getan, den Anfängen zu wehren und da frühzeitig gegenzusteuern. Und da ist der Sport natürlich ein prima Vehikel.
Ja, genau, du hast es angesprochen. Der Sport hat da eine Rolle. Du hast ja auch gesagt, viele Athleten in Sportorganisationen positionieren sich ja auch schon ganz klar gegen Rechtsextremismus oder gegen Diskriminierung allgemein. Welche Rolle kann denn der Sport noch haben im Kampf gegen Extremismus, Hass, Hetze und Gewalt? Ich meine, du hast es sicherlich ja auch erlebt, du schätzt den Diskurs, aber du hast bestimmt auch Hassnachrichten bekommen, wo dann der Diskurs nicht mehr möglich ist. Wie kann der Sport da auch noch mehr aktiv werden? Und dann auch mit Hassnachrichten kannst du ja auch vielleicht mal erzählen, wie du damit umgehst.
Also letztendlich ist ja unsere Nationalmannschaft, die jetzt bei der Europameisterschaft gespielt hat, das perfekte Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn Menschen mit verschiedenen Stärken und Schwächen, verschiedenen Herkünften zusammenkommen und sportliche Leistungen erbringen, als Team funktionieren. Ja, und das ist immer die Brücke für unsere demokratische Gesellschaft. Ja, also wir alle als Gesellschaft profitieren davon, dass mein Gegenüber Dinge besser kann als ich, dass er einen kulturellen anderen Hintergrund hat als ich. Und das jetzt ganz plakativ, wenn man sich die Fußballnationalmannschaft anschaut, dann sind es eben die Stärken und Schwächen des Einzelnen, die dann ausgleichend sind. Und da absolutistisch zu denken und Menschen auszuschließen oder zu diffamieren, die anders aussehen oder eine andere Herkunft haben, ist einfach zu kurz gedacht. Und ich finde, das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Ja, und der Sport ist aktiv in diesen Bereichen und muss es weiterhin bleiben. Letztendlich können gerade Sportlerinnen und Sportler als Vorbilder fungieren, glaube ich, weil sobald du in der Öffentlichkeit stehst, sportlich erfolgreich bist, dann bist du ein unheimlich gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Also das positive Beispiel. Und Sportlerinnen und Sportler da einzubinden bei dieser Arbeit ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dass es immer wieder, gerade in sozialen Medien, zu Anfeindungen kommt, das lässt sich heute durch die niedrige Hürde eine Nachricht zu schreiben, ohne dem Gegenüber zu stehen und etwas persönlich zu äußern, das wird sich fast nicht verhindern lassen. Unser Umgang damit ist wichtig und vor allem die Aufklärungsarbeit. Ja, was es bedeutet, was auf der anderen Seite ankommt, wenn man eine einfache Nachricht, aber mit schwierigem Inhalt losschickt, was das bedeutet, wie es bei anderen Menschen ankommen kann. Das ist, glaube ich, ist wichtig, dass wir da weiterhin Verständnis letztendlich aufbauen können und sensibilisieren, wie hart auch Nachrichten auf Social Media wirken können. Du weißt nie, welche Anfeindung, welche Beleidigung wie beim Gegenüber ankommt und was das auslöst, auch seelisch. Und da Verständnis weiter aufzubauen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch meine Erfahrungen damit gemacht. Und glaube, dass das viele, viele Menschen in der Öffentlichkeit betrifft. Aber letztendlich können wir, und das habe ich ja auch getan, nach meinen Erfahrungen, das Thema präsent machen, weiter daran arbeiten, dass es besser wird. Und da bin ich weiterhin positiv gestimmt, dass wir in Zukunft auch da mehr Verständnis aufbauen können, was es bedeutet.
Vielen Dank, du hast vollkommen recht natürlich. Wir können gemeinsam im Sport dafür sorgen und Haltung zeigen und uns einsetzen und auch ja gegen Hate Speech, Rassismus, Rechtsextremismus und alle gesellschaftlichen Herausforderungen, die es so gibt und die uns im Sport eben auch tangieren. Zum Abschluss würde ich gerne noch so in sozusagen die positive Richtung nochmal einschlagen. Wir haben über 10 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Menschen bis 26 in den Sportvereinen. Welche positive Wirkung hat aus deiner Sicht der Sport auf unsere Gesellschaft und explizit auf junge Menschen? Und hast du hier eine positive Vision für die Zukunft?
Ja, absolut. Ich bin total positiv gestimmt und das speist sich aus meiner eigenen Historie. Der Sport hat mir so viel gegeben. Ich habe so viel profitiert von Menschen, die sich zum Teil ehrenamtlich in Sportvereinen engagieren. Meine ganze sportliche Karriere wäre nicht möglich gewesen ohne Menschen, die sich dementsprechend in ganz, ganz kleinen Sportvereinen engagiert haben. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ich glaube, dass jedes Kind ein gewisses Talent für irgendeine Sportart hat. Ja, also die Welt des Sports, die ist total vielfältig. Es gibt unheimlich viele tolle Sachen, tolle Bereiche, in denen man sich sportlich letztendlich betätigen kann. Und ich glaube, dass für uns als Erwachsene es vor allen Dingen wichtig ist, Kinder sich entfalten zu lassen, entdecken zu lassen, welcher Sport für sie vielleicht in Frage kommt, wo sie ein gewisses Talent haben, wo sie Spaß dran haben und das weiter zu fördern und nicht zu vergessen, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich unentgeltlich engagieren. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und grundsätzlich habe ich da eine ganz, ganz positive Vision. Glaube, dass der Sport noch ganz, ganz viel erreichen kann, ganz, ganz viel liefern kann für unsere Gesellschaft. Und da bin ich gerne Teil des Ganzen, weil ich grundsätzlich an die Kraft des Sports in ganz, ganz vielen Bereichen glaube.
Ja, genau. Dann noch eine Abschlussfrage. Welche Sportart probierst du denn jetzt als nächstes aus?
Ich bin natürlich sportlich vielfältig interessiert. Meine Frau spielt gut Tennis, ich spiele gerne Golf und die letzte Errungenschaft quasi für uns als komplette Familie war Paddle, eine aufstrebende Sportart, die uns ganz, ganz viel Freude gemacht hat. Wir haben ganz, ganz viel Paddle im Urlaub gespielt und einfach eine wachsende Sportart, die uns extrem viel Freude gemacht hat. Und das ist letztendlich, und als Zuschauer auch gerne Tennis, im Winter Biathlon, bin ich ganz, ganz großer Fan von, aber Biathlet werde ich wahrscheinlich nicht mehr.
Es ist nie zu spät, aber schön, dass du ja die Sportartenvielfalt neben dem Fußball jetzt schon ausprobiert hast oder jetzt ja noch ausprobierst. Vielen Dank, Andreas, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und danke auch für deine, eure wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft, den Sport und junge Menschen. Und ich glaube, nur gemeinsam können wir alle dafür sorgen, dass der Sport in der Gesellschaft ja sich weiterhin so einsetzt für die wichtigen Themen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war ein sehr spannendes Interview, liebe Caro.
Das war wirklich spannend. Die Perspektive von Andreas auf die gesellschaftspolitischen Dimensionen des Sports war wirklich spannend und auch interessant, seine Perspektive kennenzulernen.
Ich fand auch die Initiativen, mit denen er sich selbst einsetzt, sehr, sehr spannend.
So wie Andreas sich engagiert, so ähnlich engagieren wir uns ja auch bei der DSJ in den gesellschaftspolitischen Dimensionen des Sports. Und wir haben hier vorhandene Expertise in der Geschäftsstelle, die du jetzt für unseren Podcast interviewt hast.
Ja, genau. Wir haben nämlich in der DSJ ein eigenes Ressort Gesellschaftspolitik. Und aus diesem Ressort habe ich nochmal mit Nina Reib und Sunwal Mahmud gesprochen. Liebe Nina, liebe Sunwal, danke, dass ihr auch nochmal bei uns in den Podcast kommt und mit uns zum Thema Sport und Gesellschaft sprecht. Wollt ihr beide euch gerne einfach einmal vorstellen und unseren ZuhörerInnen erzählen, was ihr denn in der DSJ macht?
Ja, gerne. Sunbay und ich haben uns gerade angeschaut und haben sozusagen Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer von uns beiden anfängt. Genau. Mein Name ist Nina Reib. Ich leite die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik und die ist bei der Deutschen Sportjugend angesiedelt. Genau. Und mein Bereich ist vor allen Dingen das ganze Thema Zusammenhalt der Gesellschaft und Rechtsextremismusprävention.
Genau, auch hallo und danke von meiner Seite. Genau, ich bin Sunbay Mahmoud, bin Projektreferentin im Projekt Antirassismus im organisierten Sport, ebenfalls in der DSJ, genau. Und das Ziel des Projektes an sich ist einfach die Antirassismus und Arbeit und Rassismuskritik in der Vereins- und Verbandslandschaft im Sport zu stärken und dabei auch die Betroffenen mit einzubinden.
Danke euch. Ihr habt gerade beide schon gesagt, dass ihr im Ressort Gesellschaftspolitik der DSJ arbeitet. Wie viele seid ihr denn im Ressort und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch?
Genau, wir sind, ich sage jetzt mal, rund 12 Personen. Das rund kommt daher, dass gerade ein paar Leute gehen und wieder kommen. Und deshalb das gerade nicht ganz so genau gesagt werden kann, ohne ins Detail zu gehen. Und im Prinzip arbeiten wir im Ressort Gesellschaftspolitik in zwei Feldern. Das eine Feld ist Kinder- und Jugendschutz. Und da geht es um sozusagen die Begrifflichkeiten, kennt man vielleicht Safe Sport, also Schutz vor Gewalt, aber auch Aufarbeitung. Um es ganz grob zu machen. Und dann ist das andere große Feld beim Ressort Gesellschaftspolitik Sport mit Courage. Und da fällt die ganze Arbeit runter, die Sunbay macht, die ich mache und auch andere KollegInnen im Bereich Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport beispielsweise oder Zusammenhalt durch Teilhabe.
Total spannend. Zu Safe Sport hatten wir auch schon eine Folge. Das heißt, da decken wir jetzt mit dieser Folge nochmal den anderen Themenkomplex gut ab, der auch Teil des Ressorts ist. Der organisierte Sport ist ja der größte zivilgesellschaftliche Akteur in Deutschland. Wenn man das im Hinterkopf behält, welche Rolle spielt denn dann der Sport in unserer Gesellschaft aus eurer Sicht?
Ich würde sagen, der Sport spielt eine sehr besondere Rolle in der Gesellschaft, weil er ein Ort oder eine Plattform des Zusammenkommens von Menschen bildet, wo erstmal jede Person eine Möglichkeit hat, eben zusammenzukommen und Sport zu treiben. Aber es ist es wird auch deutlich, dass Sport und Politik beispielsweise nicht trennbar ist. Das sieht man auch unter anderem an der Geschichte des Aktivismus, der im Sport ausgetragen wird. Und auch gesellschaftspolitische Themen finden ihren Platz im Sport. Also wird der Sport auch oft als Spiegelbild der Gesellschaft betrachtet oder geframed, wo ich zum Teil zustimmen würde, zum Teil nicht. Im Sport sind eben die gleichen Probleme wie in der Gesellschaft, also auch beispielsweise Rassismus, jetzt unser Thema. Rassismus findet im Sport statt und ist sichtbar im Sport. Aber beispielsweise die Ergebnisse der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen auch, dass Personen, die in Sportvereinen Mitglieder oder MitgliederInnen sind, vergleichsweise häufiger rassistisch eingestellt sind als Personen, die eben keine Sportvereinsmitgliedschaft haben und am allerstärksten auch Fußballvereinsmitglieder. Genau, deswegen das irgendwie auch im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig und dann auch diese gesellschaftspolitische Verantwortung des Sportes daraus zu ziehen und die Themen auch im Sport oder im Rahmen des Sports zu bearbeiten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr eine große Verantwortung auch der Sportstrukturen, weswegen wir jetzt zum Beispiel als Dachverband auch dieses Projekt oder auch weitere Projekte in diesem Rahmen erschaffen haben und versuchen eben dem entgegenzuarbeiten.
Und nur eine kleine Ergänzung. Als zivilgesellschaftlicher Akteur in Deutschland und größter zivilgesellschaftlicher Akteur ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu benennen, dass wir auch wertebasiert arbeiten und die Kinder- und die Menschenrechte und die Werte des Sportes unsere Grundlage sind als Teil der Zivilgesellschaft und dass das eben auch, sagen wir mal, eine Verantwortung ist, die wir tragen und gleichzeitig aber auch eine Chance.
Danke euch für diese ausführliche Antwort. Und ihr seid ja auf ganz verschiedene Aspekte eingegangen. Sunbay, du bist auch schon auf den Aspekt eingegangen, wie politisch Sport eigentlich ist. Und über diese Frage wird ja regelmäßig irgendwie in großen Medien debattiert. Wird diese Frage gestellt, ist Sport politisch? Darf er das überhaupt sein? Sollte er das sein? Was sagt ihr als Expertinnen zu dieser Debatte?
Ja, das ist echt ein Klassiker und also ein All-Time-Klassiker, würde ich sagen, und inzwischen auch mein Lieblingsthema so. Die Kurzfassung ist, Sport ist parteipolitisch neutral, aber nicht gesellschaftspolitisch. Und länger würde ich jetzt antworten, wir müssen, wenn wir so etwas sagen, immer als erstes klären, was ist eigentlich politisch? Also was ist das, was ist da gemeint? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und wenn wir, wie gesagt, beim Parteipolitischen sind, da sind wir gemeinnützige Organisationen im organisierten Sport, also ein Sportverein, der gemeinnützig ist, oder ein Verband. Und an dieser Stelle müssen wir parteipolitisch neutral sein, was aber nicht heißt, dass wir apolitisch sind. Das heißt, wir dürfen durchaus und wir müssen durchaus Haltung zeigen auf Basis der Werte des Sportes und können sogar auch in bestimmten Rahmen Parteien nennen oder Themen klar benennen, die auch außerhalb sozusagen unseres Satzungszwecks sind. Grundsätzlich aber sind wir eben, wenn wir politisch sagen, nicht gesellschaftspolitisch neutral. Wir haben eine Haltung, wir haben die Werte, die ich schon angesprochen habe. Wir arbeiten auf Grundlage von Kindern und Menschenrechten und all das ist auch bei uns in den Satzungen niedergeschrieben. Das heißt, wir haben einen gesellschaftlichen Rahmen und sind somit nicht unpolitisch oder politisch neutral. Und ich würde sagen, dieser Wunsch, dass man sagt, Sport ist Sport und Politik ist Politik, hat vielleicht seine Gründe, auch historische Gründe, aber ganz oft ist das auch ein Versuch, die Themen zu verdrängen. Und das kann ich total verstehen, weil so gesellschaftliche Themen sind manchmal auch ganz schön anstrengend und fordernd und kompliziert. Und gleichzeitig glaube ich ganz fest daran, dass das Verdrängen nicht hilft, weil die sind ja da, die Themen. Und wenn man die verdrängt, gehen sie nicht von alleine weg, sondern werden im Zweifel eher größer. Somit die herzliche Einladung, sich diesen Themen zu stellen und aktiv das zu bearbeiten. Und je mehr man das macht, desto einfacher wird's.
Eins dieser Themen, um die es da ja auch geht, ist das Thema Rassismus. Sundwald, ihr beschäftigt euch in eurem Projekt ganz intensiv mit Rassismus im Sport. Rund um die Europameisterschaft gab es jetzt ja auch wieder Vorfälle und Diskussionen. Wie äußert sich denn Rassismus im Sport und kannst du die Debatte rund um die Euro kurz einordnen? Und was sollte man aus deiner Sicht gegen Rassismus im Sport tun?
Ja, danke. Eine riesengroße Frage. Ich glaube, so wie sich Rassismus im Sport auch äußert, da könnte ich irgendwie Aufsätze zu schreiben. Aber wenn wir uns jetzt mal die Debatten um die Euro zum Beispiel anschauen, vielleicht als Beispiel auch, dann hat es sehr schon etwas vor der Euro angefangen mit der Debatte zum Torhüterfinger von Rüdiger, der mit dem IS-Gruß irgendwie gleichgesetzt wurde, wo wir es hier von einem Fall von antimuslimischen Rassismus beispielsweise haben. Da hat sich der DFB auch hinter Rüdiger gestellt und auch eine Anzeige mit ihm zusammen in die Wege geleitet, was auch ein neuer Schritt auch mal war, den man vorher auch nicht immer so kannte, auch in der Größe. Dann schmeiße ich mal den Begriff Graue Wölfe rein. Das ist eben eine Debatte, die sehr bekannt ist gerade, auch vielleicht kann Nina später nochmal zu ergänzen, da geht es ein bisschen in Richtung Rechtsextremismus, aber andererseits auch nochmal Rassismus innerhalb der Migrationsgesellschaft, also auch ein sehr großes Thema, was wir jetzt auch nicht nur in dem Rahmen zu sehen bekommen haben, sondern auch mit anderen, sage ich mal, Nationalitäten auch, genau, was da so im Sport irgendwie ausgeführt wird. Dann ganz klassisch irgendwie die ARD-Umfrage und die Doku dazu. Die Doku, die jetzt so ein bisschen irgendwie unsichtbar wurde und Fokus nur auf die ARD-Umfrage beziehungsweise die Frageformulierungen. Das hat eine Debatte ausgelöst, wo es die eine Seite gab, die gefragt hat, die gesagt hat, es ist schon rassistisch, solche Fragen zu stellen, und die andere Seite, die gesagt hat, vielleicht sollte man sich die Doku anschauen und dann weiß man, dass diese Fragen oder Formulierungen, Aussagen eben Sachen sind, die Betroffene tagtäglich vielleicht zu hören kriegen, und das sind wahre Aussagen, die getätigt werden. Genau, oder auch rassistische Parolen, also etwas, was man, glaube ich, im Fußball, ob in der Europameisterschaft oder eben Bundesliga, ist das eine Sache, die immer wieder vorkommt und wo man sich auch fragt, also wo man auch irgendwie was zu machen möchte, aber man möchte halt sehen, okay, wen erreichen wir wie und was können wir tun. Aber wir sehen an diesen Beispielen, dass es verschiedene Erscheinungsformen von Rassismus erstmal gibt und wo auch vieles wir unter individuellem Rassismus irgendwie einordnen würden, merken wir dann aber, dass es doch strukturelle Hintergründe hat und dass die Bilder in unseren Köpfen beispielsweise eben nicht so individuell sind, sondern da ein strukturelles Problem dahinter ist, was auch strukturelle Lösungen braucht. Genau, aber ja, deswegen kann man da auch nur empfehlen, eben strukturell Rassismus auch zu betrachten, auch diesen strukturellen Rassismus, der oftmals unsichtbar ist. Also warum passiert das, was steckt dahinter? Oder auch sich ganz klassisch anzuschauen, wer sind die Personen, die in den Führungspositionen vertreten sind? Warum sind es oftmals eben nur weiße Personen? So was? Wem wird der Zugang erschwert in sozusagen machtvollere Positionen? Dass man auch Diversity ein bisschen hinterfragt, so auf welchen Bereichen ist Diversity eben vorhanden und in welchen nicht und warum? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Auch im Sport ist Rassismus ja auch weiterhin ein komplexes Thema und nicht nur sozusagen auf individueller Ebene. Da kann man, was kann man tun? Man kann Bildungs- und Sensibilisierungsangebote erschaffen. Man könnte oder sollte auch die Ehrenamtlichen stärken, auch Finanzierung von Projekten und Initiativen einleiten, so wie es bei uns eben der Fall ist, weil da ist leider immer noch zu wenig und Ehrenamtliche sind leider oftmals alleine gelassen mit dem Thema, können vieles auch nicht anbieten, weil es eben alles ehrenamtliche Arbeit ist. Dann ist auch wichtig, dass Meldestellen erschaffen werden, dass Zahlen, Daten, Fakten zu Rassismus im Sport erhoben werden, was auch Teil unseres Projektes ist, dass dann ein Forschungsprojekt nebenbei läuft, genau Interessensvertretungen, Antirassismusbeauftragte, dass man einfach Betroffene auch mit involviert in die ganzen Prozesse und nicht mehr nur über sie spricht, sondern auch mit ihnen, sie mit einbezieht in die Entscheidungsphasen auch. Also genau, da ist sehr, sehr viel zu machen. Unser Projekt ist so ein kleiner Anfang auch. Wir versuchen mit unseren Projektsäulen viele Dinge abzudecken. Aber auch in 3 Jahre Projektlaufzeit werden wir nicht irgendwie Rassismus aus dem Sport rauskriegen. Deswegen, das muss irgendwie weiter wir müssen weiter dranbleiben und da muss noch viel, viel mehr passieren. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so eine Inspiration, in welche Richtung das auch gehen kann.
Vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, gerade diese Unterscheidung zwischen der strukturellen Ebene und der individuellen Ebene ist nochmal ganz, ganz wertvoll, weil individuelle Ereignisse von Rassismus sind dann vielleicht mal stark in den Medien, aber diese strukturelle Ebene ist sicher auch da stark unterrepräsentiert, häufig. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte mit euch stundenlang zu dem Thema sprechen. Die Zeit haben wir aber leider heute nicht. Deshalb könnt ihr mir zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht einmal sagen, wo man weiterführende Infos und Materialien rund um das Thema finden kann, wenn man sich noch weiter einlesen will in all die spannenden Themen zu Sport und Gesellschaft.
Ich fange mal mit meinem Bereich an oder unserem Bereich Sunbay. Es überschneidet sich ja auch total. Wir haben eine Webseite bei der Deutschen Sportjugend, die heißt Sport mit Courage. Und da finden wir ganz viele Materialien zu dem ganzen Thema, zum Beispiel auch Schutz von Engagierten, die sich gegen Rechtsextremismus oder antidemokratischen Handlungen und Haltungen sozusagen engagieren und die Frage, wie man sich schützen kann. Da gibt es Materialien wie ein Gutachten von einem Rechtswissenschaftler von Martin Nolte zu der Frage von parteipolitischer Neutralität oder zum Beispiel, ob man an Demonstrationen teilnehmen kann. Spoiler, ja, man darf als Sportverein, man darf sogar welche organisieren. Und anderen Fragen, und da haben wir auch Handreichungen und anderes Material erstellt, die da zur Verfügung stehen, auch zum Thema Erinnerungsarbeit beispielsweise. Also die Webseite Sport mit Courage und die Materialien, die man auch sozusagen physisch bestellen kann, die möchte ich gerne nennen an dieser Stelle.
Genau, ich kann gerne hinzufügen, also das hätte ich auch auf jeden Fall mit benannt, ist auch zu Thema Rassismus, Antirassismus kommt man da auch gut weiter. Ansonsten kann man unsere Social Media Kanäle der Deutschen Sportjugend auch abchecken. Genau, auf Instagram, LinkedIn kommen immer wieder Posts auch zu dem Themenbereich Antirassismus im Sport. Wir versuchen das auch sehr aktuell zu halten. Ansonsten kann ich zum Lesen auch Ronny Blaschkes Buch empfehlen. Spielfeld der Herrenmenschen, Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Ich finde, er hat eine sehr gute Arbeit geleistet, ist auch in viele Koloniegebiete gereist und hat sich das mal in den Ursprüngen angeschaut. Und ich glaube, nachdem man sich das durchgelesen hat, dann weiß man auch, wie strukturell das Problem sozusagen ist und wie weit zurück der Hintergrund vielleicht auch davon liegt. Genau, das als Empfehlung. Ansonsten auch kann man sich gerne die Doku Einigkeit, Recht und Vielfalt der ARD anschauen mit dem schwarzen Sportjournalisten Philipp Awunu. Da, wenn man von der Umfrage vor allem mitgekriegt hat, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich die Doku mal anschaut und auch da eine Sache nicht aus dem Kontext sich ziehen lässt, sondern sich genau den Kontext und den Hintergrund der ganzen Sache anschaut.
Vielen Dank. Und Nina, bei dir weiß ich, du bist auch Host eines anderen Podcasts, der sich noch viel intensiver mit Sport und Politik beschäftigt. Jetzt hast du einmal die Gelegenheit, Werbung für deinen Podcast zu machen.
Ah, danke für diese tolle Gelegenheit. Matthias, du kennst das sehr gut, weil du auch uns unterstützt bei dem Podcast Tauziehen. So heißt der Podcast. Und die Werbung mache ich vor allen Dingen, weil ich sagen kann, ich habe den besten Podcast-Partner, den man sich vorstellen kann, Niko Mikulic. Wir ergänzen uns hervorragend und sprechen über Politik und Sport. Auch zum Beispiel über gerade das sogenannte Sommermärchen. Das ist eine aktuelle Folge, die da ist. Wir haben aber auch schon über Werte des Sportes gesprochen, über Neutralität, über Antisemitismus und Sporterinnerungsarbeit oder zum Beispiel Nationalismus, was ja gerade, Sumba hat das, du hast das eben auch erwähnt, also rund um die Debatte zum Beispiel von türkischem Ultranationalismus und Rechtsextremismus, Graue Wölfe und Demiral, da haben wir auch einiges an Podcast-Folgen. Also ich würde einfach sagen, reinhören in die Vielfalt der Themen, die wir versuchen zu bearbeiten. Und neben diesen ganzen Themen haben wir auch immer noch ganz viel Spaß zusammen da in dem Podcast Tauziehen.
Dann vielen Dank, ihr beiden, für eure Gedanken und die Einordnung des Themas und natürlich für die großartige Arbeit, die ihr macht.
Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
Ninas und Sumbals Sicht zum Thema und die Tipps, die sie uns gegeben haben das Thema nochmal gut abgerundet, finde ich.
Absolut. Und obwohl wir uns mit der heutigen Folge ja schon etwas Zeit genommen haben, wurde, glaube ich, deutlich, dass wir dieses Thema nur anreißen konnten. Man kann so viel mehr machen.
Das Gute ist aber ja, dass es für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, auf der Website www.sport-mit-courage.de viele Materialien gibt. Und dass es den erwähnten Podcast Tauziehen gibt, wo, wie ich persönlich finde, wirklich die Themen zu der Gesellschaftspolitik aktuell auch aufgegriffen werden und da detailliert besprochen werden, was wir jetzt ja gar nicht konnten in den Details.
Ja, das finde ich auch nochmal einen super Hinweis. In den Podcast kann man auf jeden Fall mal reinhören. Bevor wir jetzt gleich zum Ende dieser Folge kommen, muss ich leider noch schweren Herzens etwas bekannt geben. Für mich war das nämlich die vorerst letzte Folge Zukunft Jugendsport, denn ich werde die DSJ im August leider verlassen. Ich werde mich nämlich in Zukunft einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Das Thema Jugend begleitet mich dabei weiter, trotzdem fällt mir natürlich der Abschied von der DSJ sehr, sehr schwer. Ihr werdet in der nächsten Folge entsprechend nicht mehr mich im Podcast hören. Ich weiß aber, dass ich das Projekt in gute Hände übergebe. In Zukunft wird nämlich Yara, die ihr schon vom Format in Kürze kennt, den Podcast übernehmen und ihr könnt euch schon auf interessante zukünftige Folgen dann natürlich auch wieder mit Caro freuen.
Ja, schweren Herzens, Matthias, lasse ich dich gehen. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn wir gemeinsam unsere Podcast-Folgen aufgenommen haben. Wir haben die verschiedensten Themen ja auch schon beleuchtet. Es gibt noch mehr Themen und die gute Nachricht ist ja, der Podcast hört nicht auf und dann hört ihr die geballte Frauenpower der DSJ ab der nächsten Folge. Und ich hoffe, Matthias, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben. Ich glaube es sogar ganz fest und dass du dann als Zuhörer den Podcast verfolgst.
Vielen Dank, Caro. Ich bin mir auch sicher, dass wir in Kontakt bleiben werden und uns auch weiterhin irgendwie regelmäßig zu Themen rund um Jugend und um Sport austauschen. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, auch wenn das jetzt so ein trauriger Abschied ist jetzt am Ende, wollen wir jetzt trotzdem ja die Folge zu Ende bringen. Wir hoffen, ihr nehmt dieser Nachricht zu der Änderung im Podcast natürlich ganz viele Informationen und Anregungen mit zu unserem Thema Sport und Gesellschaft. Und weitere Infos und Materialien und alles, das kennt ihr, findet ihr in den Shownotes.
Wenn ihr Feedback oder Anregungen zu dieser Folge oder zum Podcast im Allgemeinen habt, lasst ihr uns gerne auf Social Media oder per Mail zukommen oder hinterlasst uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Die Deutsche Sportjugend allgemein findet ihr natürlich auch auf allen gängigen Social Media Plattformen und die Mailadresse, um uns zu erreichen bzw. um Feedback zum Podcast zu geben, ist info@dsj.de.
Ich verabschiede mich, freue mich aber schon auf die nächste Folge, die ich dann auch als Hörer genießen darf. Freue ich mich schon sehr drauf, euch da zu hören und welches spannende Thema ihr behandelt.
Na, und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Tschüss.